Teilnehmer bitte sprechen.
Genau, also die Aufnahme läuft und heute ist der Heiko hier im Gespräch. Und zwar der Heiko Kunert, der ist Geschäftsführer vom Blinden- und Sehbehindertenverein in Hamburg. Genau, und heute sprechen wir so ein bisschen, genau, der ist noch Schauspieler in einem Theaterensemble mit zusammen mit sehenden und blinden Schauspielern. Und genau, da wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen. Habe ich das jetzt richtig so kurz dargestellt oder wie?
Ja, das hast du richtig dargestellt, Frank. Ja, freut mich, hier zu sein. Und genau, hauptberuflich bin ich Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Hamburg. Das ist sozusagen das, womit ich auch mein Geld verdiene. Und nebenbei bin ich noch in ein paar anderen Vereinen ehrenamtlich aktiv und ja, viel im Internet unterwegs, bei Twitter und in meinem Blog zum Beispiel. Und Schauspielen tue ich auch als Hobby, aber genau.
Ja, genau. Also was mich dann, wie komme ich überhaupt auf die Idee, mit jemandem Blinden zu sprechen? Also mein Großvater war blind, aber der ist nicht von Anfang an blind gewesen, sondern der hat so eine Netzhautkrankheit irgendwie gehabt und ist erst, also er hat noch eine, bis er ungefähr ja, 25, so an die 30 rum hat er noch gesehen und dann ist er erblindet. Mhm. Und der ist aber vor 30 Jahren gestorben und jetzt habe ich mich bloß so wieder so dran erinnert, wie es halt so ist. Ne? Also ich kann mich noch dunkel dran erinnern, dass wir regelmäßig von der Hörbücherei aus Leipzig da so, damals waren das noch so Tonbandkassetten da hatten und irgendwelche Romane da, also heute würde man sagen, vielleicht Hörbuch. Genau, das haben wir gehört und ansonsten ist mir noch in Erinnerung, dass wir, die hatten so ein Haus, die Großeltern, dass wir immer darauf achten mussten, dass die Türen immer geschlossen sind, weil der Großvater sonst Probleme, also der hat immer erwartet, dass die Türen zu sind und das war für uns Kinder erstmal ungewohnt, aber wir haben uns relativ schnell dran gewöhnt. Genau, und das sind so Sachen, die mir noch so präsent sind. Und was mir nur aufgefallen ist, wenn man jetzt erstens mal, man begegnet im Stadtbild relativ wenig blinden Menschen. Und dann ist mir aufgefallen, dass wenn man sie mal so an der Straßenbahn oder so sozusagen trifft, dass dann augenblicklich Ruhe eintritt. Also die Leute sind ganz leise. Und da hatte ich schon mal jetzt eine Begegnung mit einer Frau gehabt und die hat gesagt, jetzt sagen Sie halt mal was, damit ich weiß, wo Sie sind. Und das sind ja so typische Begegnungen, genau, also so Fallstricke. Und dann was anderes ist mir auch noch, ich hatte vor, jetzt ist es vielleicht schon 10 Jahre her, hier an der TU Dresden haben wir so an Dingen wie so Barrierefreiheit fürs Web und so weiter gearbeitet. Da würde mich mal auch mal interessieren, für die blinden Menschen ist es ja, ich sage mal, wir haben relativ viel als Textinformationen so zur Verfügung, aber wie ist denn das, also so außerhalb von den, sage ich mal, was weiß ich, Tagesschau oder sowas, da kann ich, denke ich mir, das ist schon alles barrierefrei, aber ansonsten, wie bewegt man sich eigentlich da im Internet? Also man sieht ja nichts, ne? Also
genau, man hört ganz viel. Und zwar arbeite ich ja so am Computer oder am Smartphone, arbeite ich überwiegend mit Sprachausgabe. Das heißt, mir werden Bildschirminhalte von einer künstlichen Sprachausgabe vorgelesen. Und also vielleicht erstmal dabei zu bleiben. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich auf alle Inhalte, die da zur Verfügung gestellt werden, auch zugreifen kann, dass die Sprachausgabe diese Inhalte auch auslesen kann. Und dann, damit ich gut navigieren kann, ich kann ja keine Maus benutzen, sondern ich arbeite rein mit Tastenkombinationen am PC zum Beispiel. Und da gibt es so verschiedene Tastenkombinationen, mit denen ich zum Beispiel direkt Überschriften anspringen kann und sowas. Das setzt aber voraus, dass die Überschriften auch als Überschriften ausgezeichnet sind im HTML. Oder wenn man an Bilder denkt, Fotos, dass die einen Alternativtext haben. Der wird dann von meiner Software, einer Screenreader-Software nennt sich das, wird dieser Alternativtext ausgelesen. Und das ist dann im Idealfall eben so eine kurze Beschreibung des Fotos, der Grafik, die so das Relevanteste widerspiegelt, was da zu sehen ist. Wenn man das nicht tut, dann sagt meine Sprachausgabe einfach nur Bild oder Grafik oder versucht noch irgendwie die Informationen abzugreifen, die da sind. Das ist dann im schlimmsten Fall der Dateiname des Fotos. Dann liest die Sprachausgabe sowas vor wie 20200320007771.jpg. Und das ist natürlich überhaupt nicht aussagekräftig, sondern dann eher lästig. Also es gibt so ein paar Grundregeln der Barrierefreiheit fürs Internet, eben Alternativtexte für Grafiken, Überschriftenstruktur, eine logische Überschriftenstruktur, Text nicht als Grafik zu hinterlegen, sondern eben wirklich auch als Text und vieles mehr. Und je barrierefreier so eine Website ist, desto leichter kann ich sie eben nutzen und mir auch alles vorlesen lassen. Und da ist es tatsächlich sehr unterschiedlich, wie gut die Qualität der Websites ist. Also du hast eben schon Tagesschau als ein Beispiel genannt. Das ist halt ein vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die setzen auf ihren Websites weitestgehend Barrierefreiheit um. Öffentliche Stellen, also Bundesbehörden, Landesbehörden und so weiter, sind zur Barrierefreiheit verpflichtet. Die kann man auch super benutzen. Wenn man dann so in die Medienlandschaft schaut, da also weiß ich nicht, spiegel.de zum Beispiel, die haben schon relativ viel barrierefreie Elemente, haben aber auf der anderen Seite auch zum Beispiel Werbung mit drin, haben zum Teil, sind, wenn ich es mal so zusammenfassen soll, so halb barrierefrei im Schnitt. Und wenn man dann so in die freie Wirtschaft geht, da wird es tatsächlich zum Teil echt gruselig, was es da so an Websites gibt, wo dann Barrierefreiheit eigentlich gar nicht gegeben ist, wo ich alleine gar nicht navigieren kann oder gar nicht weiß, welche Schaltfläche eigentlich was bedeutet. Also klassische Anwendung ist ja, man muss sich irgendwo in einem Online-Shop anmelden, ja, muss erstmal seine ganzen Daten eingeben. Da ist es dann häufiger so, dass zum Beispiel die Schalter für Speichern und Verwerfen, ja, dass die nicht beschriftet sind mit einem Alternativtext und dann meine Sprachausgabe nur Schalter sagt und ich kann dann habe dann eine 50-50 Chance, dass ich die richtige Taste drücke, nachdem ich all meine Daten eingegeben habe. Also so, um mal so ein plastisches Beispiel zu nennen. Und da ist es tatsächlich so, dass die freie Wirtschaft gerade hierzulande auch fast gar nicht zur Barrierefreiheit verpflichtet ist. Das merkt man dann eben auch, also dass viele gar nicht so auf dem Zettel haben.
Ja, da fällt mir ein, es gibt ja diese Braille-Schrift, ne? Also mit den, also da hat man so, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte das sind, also es sind jedenfalls immer Punkte und die bedeuten irgendeinen Buchstaben oder so, ne? Und jetzt frage ich mich, ich habe das mal früher gesehen, es gab zumindest mal so Tastaturen dafür, das zu machen und ich bilde mir auch ein, dass es irgendwie so Geräte gibt, die das auch tatsächlich dann irgendwie ausgeben können. Also das ist sozusagen auch, dass man wie so ein Text. Und ich stelle mir aber vor, wenn du jetzt so eine Webseite, ich meine, als Sehender, da kann man relativ schnell entscheiden, also wo man hinguckt. Ne? Mhm. Und du musst dir aber jetzt tatsächlich also da diesen, an Anführungszeichen, kilometerlangen Text anhören und in der Hoffnung, dass irgendwo dann doch mal was Interessantes kommt.
Also ein bisschen ist was dran. Um das mal kurz aufzuklären, das Gerät, was du meinst, ist eine Braillezeile. Das kann man an seinen Computer oder Smartphone anschließen, koppeln. Und das gibt dann zeilenweise den Bildschirminhalt in Blindenschrift wieder. Also da sind 40 oder 80 Zeichen in Blindenschrift drauf abgebildet. Und dann folgt sozusagen die Zeile, folgt dem Cursor auf dem Bildschirm und gibt das dann eben so nach und nach aus. Habe ich auch. Das ist ein zusätzliches Hilfsmittel, um eben möglichst effizient arbeiten zu können. Also insbesondere brauche ich das, wenn ich selber schreibe. Dann kann ich nämlich auf dieser Braillezeile eben auch schnell mal Korrektur lesen, was ich da eigentlich jetzt gerade geschrieben habe. Kann auch mit dieser Braillezeile den Cursor verschieben, wenn ich jetzt ein Wort korrigieren will oder sowas. Das geht auch damit. Und bei der Orientierung auf Websites, da hast du absolut recht, da sind wir wieder bei der Barrierefreiheit. Es gibt eine Reihe von Dingen, die man tun kann, wenn man eine Website gestaltet, dass ich eben nicht in die Verlegenheit komme, mir von oben bis unten die ganze Website vorlesen lassen zu müssen, sondern schnell zu den relevanten Stellen zu springen. Also zum einen kann man auf einer Website sogenannte Sprunglinks hinterlegen. Das sind Links, die für sehende Nutzer gar nicht unbedingt sichtbar sind, aber vom Screenreader erkannt werden. Und die heißen dann zum Beispiel zum Hauptinhalt springen oder zur Navigation springen. Und die werden halt gleich als erstes ausgegeben, wenn ich eine Website aufrufe. Und wenn ich da dann draufklicke, dann springt der eben gleich zum Hauptinhalt und oder eben zur Navigation, wo ich hin will. Dann kann ich in meiner Screenreader-Software, also diese Software, die den Bildschirminhalt so umwandelt, dass er ausgegeben werden kann, kann ich zum Beispiel mit dem Buchstaben H, wenn ich den auf der Tastatur drücke, springt der gleich zur ersten Headline, zur ersten Überschrift, wenn die denn im HTML als Headline ausgegeben ist. Und da gibt es eine Reihe von anderen Möglichkeiten, die man machen kann, wenn man eine Website gestaltet, sodass ich dann eben doch relativ schnell auf der Website dahin kommen kann, wo ich hin will. Und dann gibt es ja auch eine Reihe von Seiten, die ich regelmäßig besuche, wo ich dann auch schon orientiert bin, wo welcher Inhalt zu finden ist.
Da würde mich nochmal interessieren, wir haben ja auch den demografischen Wandel und jetzt wäre es ja naheliegend, also wenn man jetzt sagt, also barrierefreies Web oder überhaupt barrierefrei, also es geht ja jetzt auch um, was weiß ich, Kreuzungsanlagen und solche Sachen, also in der normalen, sage ich mal, physischen Umwelt draußen. Habt ihr das da jetzt eigentlich einfacher, eure, sage ich mal, Wünsche oder, ja, ich will nicht sagen Wünsche, aber eure Anliegen da vorzubringen im Sinne von barrierefrei ist ja nicht bloß für uns Blinde und Sehbehinderte von Vorteil, sondern auch für ältere Leute, die oder anders eingeschränkte Leute. Also tut sich da was schneller oder findet ihr da jetzt eher mehr Anschluss oder ist das einfach sozusagen in Anführungszeichen noch genauso schlecht wie immer? Also
es ist durch den demografischen Wandel steigt schon die Notwendigkeit der Barrierefreiheit. Wenn wir jetzt mal die Gruppe der blinden und sehbehinderten Menschen nochmal nehmen, dann ist es ja auch da so, dass das überwiegend Senioren sind, weil die meisten Sehbehinderungen, Erblindungen passieren durch altersbedingte Augenerkrankungen. Und um mal so eine Zahl zu nennen, 40% der blinden Menschen hierzulande sind 80 Jahre und älter. 60% sind im Seniorenalter. Insofern ist allein das schon auch ein Argument, dass unsere Belange eine höhere Relevanz haben. Das erleben wir schon immer mal wieder, dass das auch so gesehen wird von Vertretern von Behörden, von öffentlicher Verwaltung, aber auch von Unternehmen, die eben erkennen, große Zielgruppe, wachsende Zielgruppe, da müssen wir was machen. Und das gilt sogar auch inzwischen zunehmend für die digitale Barrierefreiheit, weil auch da ist es ja so, dass inzwischen eben eine Generation ins Seniorenalter kommt, die es durchaus gewohnt war, das Internet zu nutzen oder gewohnt ist, das Internet zu nutzen und da jetzt auch im Alter nicht drauf verzichten will, trotz beginnender Seheinschränkung. Insofern, ja, das ist ein Argument oder etwas, was dazu beiträgt, dass unsere Forderungen mehr Gehör finden. Ein anderes wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist eben die UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland seit 2009 gilt, die eben auch ganz grundlegende Menschenrechte definiert für Menschen mit Behinderung. Und auch die hat dazu beigetragen, dass das Thema Inklusion, das Thema Barrierefreiheit gerade in der öffentlichen Verwaltung ja einen höheren Stellenwert bekommt. Das ist aber alles auch natürlich sehr relativ. Also es ist jetzt auch nicht so, dass alle Juhu rufen und sagen, oh super, dann bauen wir hier jetzt alles barrierefrei um oder dass jetzt alle Websites barrierefrei sind, weil es gibt auch immer noch genug Websites, Unternehmen im Internet, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten, die sagen, das ist für uns gar kein Thema, Barrierefreiheit. Insofern, ja, also ich glaube schon, dass die Akzeptanz für das Thema wächst, dass auch mehr Leute inzwischen dafür sensibilisiert sind. Aber trotzdem gibt es auch immer noch eine ganze Menge Unwissenheit über das Thema und auch Unsicherheiten, weil man einfach auch sehr wenig voneinander weiß, dass Menschen ohne Behinderung relativ wenig über den Alltag von Menschen mit Behinderung wissen. Und am Ende geht es auch natürlich oft ums Geld, dass also bevor jemand sein Gebäude barrierefrei umbaut oder seine Website barrierefrei relauncht, doch immer auch erstmal noch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgemacht wird. Und dann viele sagen, nee, also ich spare das Geld lieber, das ist es mir nicht wert.
Ja, ich habe jetzt schon in öffentlichen Gebäuden, in verschiedenen, also Bürogebäuden oder sonst, also schlicht ergreifend, weil ich jetzt einfach mehr darauf geachtet, dass jetzt teilweise an Geländern schon irgendwie eben in dieser Brailleschrift, da steht irgendwas, keine Ahnung, was da steht, da wahrscheinlich der Stock, wo man sich befindet oder sowas und welches, also das nimmt schon zu, aber es ist tatsächlich, also obwohl, ich will nicht sagen, ich bin es gewöhnt, aber ich bin ja mit blinden Menschen, zumindest mit einem, da regelmäßig in Kontakt gewesen, aber selbst so im wenn ich jetzt meinen Kindern das erklären müsste, dann fällt mir schon also schwer, da zu sagen, also gerade mit diesem Blindenstock und so weiter, wie man sich da überhaupt einem blinden Menschen gegenüber verhält. Also es gibt da so diesen Klassiker, also erst so nach dem Motto, dass man irgendwie angesprochen wird und dann wird man irgendwo hingeführt, was man eigentlich als blinder Mensch gar nicht möchte. Also solche Sachen. Oder dann, was ich selber auch schon erlebt habe, ist, dass die Leute vollkommen stumm sind und man hört eigentlich nichts mehr, wo man dann als blinder Mensch also dann auch nochmal Orientierungsschwierigkeiten hat, weil man nicht weiß, wo die Leute dann irgendwie sich befinden.
Ja, es gibt da viel Unsicherheit. Tatsächlich erlebe ich das, was du eben beschrieben hast, auch regelmäßig in meinem Alltag. Also, dass ich, wenn ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahre, dass Menschen mich ungefragt anfassen und zur U-Bahn-Tür schieben oder mich in die U-Bahn reinziehen wollen oder mich vor der Treppe mit einem beherzten Griff stoppen wollen. Das ist natürlich alles nicht nötig, so, weil ich habe gelernt, wie ich mit meinem Stock mich durch die Stadt taste, wie ich mein Gehör nutze, um zum Beispiel zu hören, wo die U-Bahn-Tür aufgeht oder mit dem Stock eben zu fühlen, wo die Tür ist oder die Treppe anfängt. Solche Hilfe brauche ich nicht. Da ist es eben ganz oft so, dass sehende Mitmenschen, ja, ich glaube, es ist ein bisschen so, man schließt dann von sich auf den Blinden. Man stellt sich selber vor, wie man selber jetzt auf diesem U-Bahnsteig stehen würde, wenn man plötzlich nichts mehr sehen könnte. Und dann kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie man jetzt diese Tür finden soll oder wie man sicher geht, dass man nicht die Treppe runterfällt. Und das ist aber eben eine Frage, des Erlernens. Also es gibt Orientierungs- und Mobilitätslehrer, Reha-Lehrer, bei denen man gezielt eben lernt mit dem weißen Stock, mit dem Gehör, wenn man noch einen Sehrest hat, mit Lupen und so weiter, sich eben möglichst eigenständig durch die Stadt zu bewegen. Und es ist dann eher so, natürlich gibt es Situationen, wo auch ich auf Hilfe angewiesen bin, dass ich dann in so einer Situation jemanden frage, so, und um Hilfe bitte. Und andersherum ist, und das finde ich ist eine Frage auch des Anstandes, wenn ich als sehender Mensch das Gefühl habe, da ist ein Blinder, der braucht meine Hilfe, weil der vielleicht irgendwie ja umherirrt oder irgendwie ja völlig auf dem falschen Weg zu sein scheint, dann einfach ansprechen und fragen, kann ich Ihnen helfen? So, und wenn der blinde Mensch dann sagt, nein, danke, brauche ich nicht oder so, dann das auch akzeptieren das dann erstmal so nehmen, wie es ist, weil in der Regel können wir halt selbst am besten einschätzen, wobei wir Hilfe brauchen und wobei nicht.
Also kann man eigentlich sagen, wenn sich sozusagen ein blinder Mensch in der normalen Stadt oder also in der Öffentlichkeit bewegt, dann ist er sich schon bewusst darüber, was er dort macht, und man kann grundsätzlich davon ausgehen, der ist da schon trainiert. Also man muss da jetzt nicht in wie soll ich sagen, also in so eine Art Helferpose da verfallen, und man muss auch nicht erschrecken. Also
genau, also ein blinder Mensch wird nicht einfach so draußen rumlaufen, ohne dass er jemals irgendwie gelernt hat, wie er das macht. So, da muss man sich tatsächlich keine Sorgen machen. Es gibt natürlich sehr unterschiedlich mobile blinde Menschen. Das hängt auch zum Teil davon ab, wann man im Leben erblindet ist. Wenn man das von Kindesbeinen an gewohnt ist, dann ist man sicherlich irgendwann damit souveräner, als wenn man jetzt relativ frisch erst blind oder hochgradig sehbehindert ist. Und dann hat es auch immer ein bisschen mit, ja, wie in allen Lebensbereichen und bei allen Menschen, mit Fähigkeiten zu tun, mit Selbstbewusstsein und so weiter, wie viel man sich zutraut. Aber das kann man halt selbst am besten beurteilen. Und in der Regel gibt es jetzt keinen Anlass, wenn ein blinder Mensch jetzt auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig steht oder auf die Kreuzung zugeht oder so, anzunehmen, dass der jetzt gleich irgendwie verunfallt oder so, sondern eigentlich ist es eben ja so, dass wir eben wissen, wo wir uns befinden und wie wir uns eigenständig orientieren können. Und auch wenn man sich das selber nicht vorstellen kann, wie das geht, aber das ist halt so. Und ich finde halt ganz wichtig, das nochmal zu sagen, dieses ungefragte Anfassen, das ist tatsächlich sehr, sehr unangenehm, weil man als blinder Mensch ja gar nicht vorgewarnt ist. Ich weiß ja gar nicht, dass da jetzt gleich jemand auf mich zukommt und mich anfasst, und dann werde ich eben plötzlich von wildfremden Menschen angefasst. Das will ja keiner so. Ja. Und deswegen ist also mindestens eben vorher dieses Ansprechen, kann ich Ihnen helfen, ganz wichtig.
Naja, das mit dem Anfassen, das kenne ich als Familienvater auch, wenn so Leute der Meinung sind, so kleine Kinder, also wenn man mit ihnen unterwegs ist, anzufassen, so ein schönes Kind und so, ne? Also das hatte ich auch ein paar Mal gehabt.
Und ja, das haben ja auch häufiger Menschen, die im Rollstuhl sitzen, berichtet, dass sie auch manchmal einfach angefasst werden, oder wenn sie auch noch irgendwie kleinwüchsig sind oder so, dass dann die Hemmschwelle noch geringer zu sein scheint, dass man einfach mal angefasst wird. Ja, das ist spiegelt vielleicht auch ein bisschen das Bild der Mehrheitsgesellschaft von Behinderungen wider, nicht? Also dass dieses Bild immer noch sehr stark verankert ist, der Hilfsbedürftigkeit, der man ist nicht auf, um das mal so zu formulieren, nicht auf Augenhöhe miteinander, sondern da gibt es irgendwie so ein Gefälle, so dass der Nichtbehinderte sich dem Behinderten in irgendeiner Form überlegen, verantwortlich fühlt, wie auch immer. Und ja, das führt manchmal zu skurrilen Situationen. Also zum Beispiel auch, wenn ich mit meiner sehenden Frau unterwegs bin, dass sie dann angesprochen wird, wenn es um mich geht, also dass sie dann gefragt wird, ist er denn ganz blind oder dass die Friseurin fragt, wie sollen seine Haare denn oder so, ne? Also das sind so Dinge, die einfach die im Alltag passieren. Und ja, an manchen Tagen nehme ich es mit Humor so und an anderen nervt es einfach nur.
Aber hast du mal gesehen oder bist du von Anfang, also von Geburt an blind oder von Kindheit an?
Ja, von Kindheit. Also ich habe gesehen, bis ich 7 war. Mit 7 Jahren bin ich vollständig erblindet. Das heißt, ich habe jetzt noch so grobe Erinnerungen eben an das, ja, was man als Kind eben was in dem Alter relevant war. So, ich kann mich noch erinnern, wie meine Eltern damals aussahen und ich habe eine Vorstellung von Farben, also wenn mir jetzt jemand irgendwie beschreibt, dieser und jene Gegenstand ist hellblau und so, dann habe ich da ein Bild vor meinem inneren Auge sozusagen, wobei das jetzt für mich in meinem Alltag ja keine Rolle mehr spielt. Ne? Also wie jetzt etwas oder jemand aussieht oder so, das ist für mich tatsächlich relativ unwichtig. So, aber manchmal hilft es in der Kommunikation eben auch mit sehenden Menschen, wenn man da noch eine Vorstellung hat.
Ja, das ist interessant, weil mein Großvater, der hat sich immer alles, also zum Leidwesen meiner Großmutter, muss man schon sagen, alles beschreiben lassen. Also wo ich jetzt auch mal behaupte, dass meine Großmutter dann auch irgendwann mal einfach irgendwas gesagt hat wahrscheinlich. Und er hat dann, schon ein bisschen älter gewesen, der hat dann mal irgendwie so, also mehr Bedauern dann gesagt, dass ihn, also das meiste, was ihn an dieser Blindheit eigentlich stört, ist, dass er vergisst, wie was aussieht. Mhm. Also, dass ihm dann irgendwann mal die, und da hat er ja im Vergleich zu dir noch relativ lang gesehen, also dass er die Bilder verliert, also das war so sein Ausdruck, ne? Also,
ja, also das ist natürlich auch so, weil einfach keine neuen Bilder hinzukommen. Das, was man irgendwann mal gesehen hat, wird nicht mehr aufgefrischt. Ne? Also in den ersten Jahren, in denen ich blind war, also als Kind, Jugendlicher, da war es so, dass ich eigentlich zu allem, was ich irgendwie angefasst habe, hatte ich immer gleich ein Bild im Kopf. So einfach, da hat das Gehirn sich dann irgendwas zusammengesetzt, so aus Dinge, die ich noch gesehen hatte, dann weiß ich nicht, dann hatte ich, wenn ich einen Tisch angefasst habe, hatte ich dann plötzlich das Bild im Kopf, dass das ein brauner Tisch war. Ob der nun wirklich braun war oder nicht, weiß ich gar nicht, ne? Aber es war einfach, wahrscheinlich fühlte er sich so an wie ein brauner Tisch, den ich mal gesehen habe oder so. Mhm. Und das hat dann irgendwann nachgelassen. Das habe ich jetzt halt gar nicht mehr. Jetzt ist es so, nur wenn ich mich sozusagen bewusst an die Bilder erinnere, dann kann ich da noch was abrufen. Oder ich habe auch als Kind, Jugendlicher immer noch in Bildern geträumt. Das ist zum Beispiel jetzt auch nicht mehr so. Oder also ist jetzt nur noch ganz selten so, wenn da irgendwelche wenn da irgendwelche Dinge sozusagen im Traum hochkommen, die ich mal als Kind gesehen habe oder so. Aber das hat eben auch nachgelassen. Und das ist auch, weil du das jetzt gerade von deinem Großvater so berichtest, das ist auch für jeden, der blind wird oder hochgradig sehbehindert, ist das natürlich auch erstmal eine ganz traumatische Erfahrung, so dass da plötzlich ein Sinn weg ist oder eben peu à peu ein Sinn verloren geht. Und wie das dann verarbeitet wird, wie die Menschen damit umgehen, das ist eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gehört auf jeden Fall eine Phase der Trauer dazu. Wie das so ist, wenn man etwas verliert. Ja. Und dann ist es eben irgendwann nach dieser Trauer auch eben die Herausforderung, das sozusagen als ein Teil von sich anzunehmen und das dann auch ja, dem sich zu stellen und ja, das, was sozusagen an Sinneserfahrung dann noch da ist, eben auch auszuschöpfen. So. Und das muss man aber dann auch erstmal für sich so annehmen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und es ist auch völlig okay, wenn das immer mal wieder hochkommt, so dass Menschen, die ja dem auch hinterher trauern. Und ja, also das ist tatsächlich auch sehr unterschiedlich, wann im Leben das passiert. Ja, also als Kind, ich habe ja gesagt, ich bin mit 7 Jahren erblendet, da ist man in der Regel ja noch sehr flexibel und sehr lernfähig, so genau wie Kinder schneller Sprachen erlernen können als ein sehender Mensch, ist eben auch das Orientieren per Gehör zum Beispiel schneller erlernt als Kind, als wenn man das erst mit 50 oder 60 Jahren lernen muss.
Naja, das ist, wo wir gerade drüber reden, also die andere Großmutter zum Beispiel, die ist schrittweise, also die hat zum Schluss nur noch, also die ist jetzt vor ein paar Jahren ist die gestorben und also die ist 80, über 80 ist die geworden und die hat aber so schleichend, wie du es gerade gesagt hast, ne, so ein typisches, sag ich mal, Altersablinden, ne, also ja. Und nur noch Schatten gesehen und die hat aber, das fällt mir jetzt gerade so ein, die hat auf dem Dorf gewohnt und die ist jeden Tag noch ihre Dorfrunde gelaufen. Und habe ich dann auch mal gefragt, Oma, wie, also du musst doch gucken, ob da ein Auto kommt oder sowas. Und da hat sie gesagt, naja, das höre ich. Und die wusste dann schon so nach dem Motto, was weiß ich, 3 Schritte in die und die Richtung. Also sie hat das irgendwie so abschätzen können, dass sie dann immer auf dem gleichen Weg dann gelaufen ist. Und hat dann auch, zu Hause orientieren, das ging, weil sie alleine war. Da wusste sie ja noch, wo sie was hingelegt hat. Das konnte sie sich dann, aber das ist dann schon was anderes. Ne? Also, und das gerade mit dem Verlust, was du angesprochen hast, das ist vielleicht auch das, was wir Sehenden sofort damit verbinden. Deswegen irgendwie so nach dem Motto, oh Gott, die Person hat etwas verloren und deswegen ist das bei uns so klar, es ist schon schlimm, nicht mehr sehen zu können. Auf der anderen Seite, gerade wenn man jetzt jemanden in der, sag ich mal, in Anführungszeichen freien Wildbahn trifft, dann hat derjenige ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der sich nicht orientieren kann, da irgendwie rausgeht. Also das macht ja niemand, macht ja keiner ein Experiment, irgendwie so nach dem Motto, mal sehen, ob ich wiederkomme oder so. Ne?
Genau.
Also, und das, was es gibt ja auch diese blinden Hunde, ne? Mhm. So, und da würde mich mal, also mein Großvater zum Beispiel, der hatte keinen gehabt. Kriegt denn jeder so einen blinden Hund? Und wie ist denn das überhaupt? Also, da sind ja bestimmt Bedingungen irgendwie dran geknüpft.
Ja.
Und die Frage, sprich ruhig.
Blindenführhund ist der übliche Begriff, Blindenführhund. Also tatsächlich ist eine Grundvoraussetzung, dass man einen Blindenführhund überhaupt bekommen kann, dass man dieses Orientierungs- und Mobilitätstraining gehabt hat. Also man muss im Zweifel auch ohne den Führhund klarkommen. Ja, also weil der Führhund kann auch mal krank sein oder ähnliches und der Führhund kann einem auch nicht alles abnehmen natürlich. Also ich muss dem Führhund ja immer noch sagen, wo er hingehen soll und muss eben mich auch selber weiter mit dem Gehör versichern, dass ich auf dem richtigen Weg bin und so weiter. Also insofern, das ist eine Voraussetzung dafür und ansonsten ist tatsächlich hat man grundsätzlich das Recht hierzulande, als blinder Mensch auch eben einen Führhund zu bekommen, wenn man denn eben in der Lage ist, auch diesen Hund zu versorgen und so weiter, dann hat man ein Anrecht darauf, dass die Krankenkasse einem so einen Hund finanziert. Das ist nicht ganz billig, so ein Hund, weil der ja über Jahre ausgebildet wird. Das kann schon so 25.000 Euro kosten, so ein Hund. Und dann muss es eben auch noch, das ist die Voraussetzung, dass man den Hund dann auch behalten kann. Es gibt sozusagen so etwas wie Gespannprüfungen. Also es muss eben auch sichergestellt werden, dass der Hund und der Hundehalter auch zusammenpassen. Also dass da, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, die Chemie auch stimmt. Mhm. Und das gibt es dann tatsächlich auch manchmal. Also sich Leute auf einen Hund freuen und man dann aber erst sozusagen feststellt, wenn die zusammen auf die Straße gehen, dass es irgendwie nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Und aber ganz grundsätzlich ist es so, dass für die Führ- und Halter das eben eine große Erleichterung ist mit so einem Hund, weil ich selber bin jetzt ja nicht mit Hund unterwegs, sondern einfach nur mit meinem weißen Stock. Und für mich ist es natürlich deutlich mehr an Konzentration, was mir da abverlangt wird, als wenn ich jetzt einen Hund hätte, der mir doch dann auch einiges abnehmen würde. Also zum Beispiel mich um Hindernisse herumführen würde, während ich dann erstmal mit dem Stock das Hindernis ertasten muss und dann eben mir den Weg drumherum suchen muss, sozusagen, führt mich der Hund einfach um das auf dem Gehweg parkende Auto oder um die Baustelle oder so herum. Und es gibt dann ja auch immer eine Reihe von Befehlen, die so ein Führhund drauf hat. Also ich kann dem zum Beispiel sagen, er soll den nächsten Briefkasten suchen. Dann geht der mit einem eben zum Briefkasten hin, während ich das mit meinem Stock dann eben erstmal ertasten muss. So. Und deswegen ist das für Führ- und Halter schon eine große Erleichterung. Ich selber bin jetzt nicht so der große Hundefreund und verlasse mich lieber auf mich dann und möchte auch irgendwie nicht die Verantwortung haben, da jetzt noch mich um ein Tier kümmern zu müssen und dann noch mit dem Hund immer Gassi gehen zu müssen und so weiter und so fort. Deswegen, es ist die Minderheit der blinden Menschen, die einen Führhund haben. Aber für die einen haben, ist es eben ein sehr wertvoller Begleiter.
Ah, ist interessant. Ich hätte nämlich gedacht, es ist gerade umgedreht. Also, dass man sozusagen, wenn man jetzt wenn man nicht so richtig mit sich selber zurechtkommt, dass einem der Hund sozusagen, dass gerade die Leute, die, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen unselbstständig sind, dass die einen Hund kriegen, aber dass das genau umgedreht ist, ja, leuchtet mir jetzt, wo du das gesagt hast, leuchtet mir das ein. Was anderes, wir reden ja über Inklusion, also dass behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen zur Schule gehen und so weiter. Und wie ist denn das jetzt zum Beispiel in Hamburg, wenn man da jetzt studieren wollen würde? Also ich sag mal so, in die Gebäude wird man schon irgendwie reinkommen, man wird sich da orientieren können, aber da stelle ich mir auch nochmal irgendwie sehr schwierig vor, da überhaupt als Student sich da also in so einem Umfeld zu bewegen. Also
ja, also ich selber habe in Hamburg an der Uni studiert, Politikwissenschaften und Geschichte, und es war nochmal ein Schritt mehr eben in Richtung Inklusion. Ich bin vorher schon integrativ, nannte man das damals ja noch, beschult worden. Das heißt, ich war fast ausschließlich mit sehenden Schülerinnen und Schülern auf einer Schule. Aber die Schule war eben recht gut auf blinde Mitschüler eingestellt. So, da gab es halt Infrastruktur, sodass die Unterlagen, die im Unterricht so anstanden, eben in Blindenschrift übersetzt wurden und sowas. An der Uni gab es davon deutlich weniger. Es ist auch so, dass Fachliteratur fast gar nicht in Blindenschrift oder als Hörbuch existierten. Das heißt, das musste alles erstmal angefertigt werden für mich. Das war, ja, also ist dann einfach nochmal eine Herausforderung. Man muss da bei jedem Dozenten erstmal überhaupt ansprechen, was da so die Bedarfe sind. Also das Wichtigste jetzt in den Studiengängen, die ich hatte, war eigentlich für den Seminarbetrieb selbst, dass eben Dinge, die an die Wand geworfen wurden, eben auch nochmal verbalisiert wurden. Also dass nicht einfach nur drauf gezeigt wird und gesagt wird, wie Sie sehen, ist es so und so oder hier sehen Sie, sondern dass eben auch erklärt wird, was da zu sehen ist, jetzt heutzutage bei der PowerPoint-Präsentation zum Beispiel. Mhm. Und dann war es eben so, dass ich manchmal eben mehr Zeit brauchte, also um zum Beispiel eine Hausarbeit zu schreiben, weil ich ja erstmal die ganzen Materialien, die ich für die Hausarbeit brauchte, die mussten dann erstmal übersetzt werden, entweder eben eingescannt werden, sodass ich sie dann am Rechner mir vorlesen lassen konnte oder eben aufgesprochen. Und das hat natürlich mehr Zeit gebraucht. Ja, ansonsten gab es schon und gibt es heute auch gewisse Möglichkeiten. Also man hat dann zum Beispiel eben Anrecht auf Hilfsmittel, also dass man eben einen barrierefreien PC mit Sprachausgabe zum Beispiel hat, Laptop für die Vorlesungen und das in Hamburg hier an der Uni war es so, dass auch eben ein Tutor gestellt wurde, der dann mit mir zum Beispiel in die Bibliotheken gegangen ist und mit mir zusammen die Bücher gesucht hat und sowas. Also da gab es schon ein bisschen Infrastruktur, aber es war natürlich einfach, weil es auch eine große Uni ist, es war einfach jetzt natürlich für keinen irgendwie alltäglich, dass jetzt da plötzlich ein blinder Kommilitone mit in der Arbeitsgruppe saß oder dass da eben in der Vorlesung ein blinder Mensch saß, da war ich dann halt immer der oder fast immer der Einzige.
Aber jetzt noch mal zu den Fachbüchern. Also da gibt es also eine Stelle, da schickst du das Buch, also sagst die ISBN-Nummer und sagst, ich möchte das gerne als in Blindenschrift haben oder wie funktioniert das also?
Gut, ist ja bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich studiert habe. Das war Ende der 90er Jahre habe ich angefangen zu studieren. Damals war es tatsächlich noch so, dass es beim Deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, das ist ein Verein in Marburg, dass ich dort tatsächlich die Texte hingeschickt habe, die Bücher hingeschickt habe, postalisch, und dann haben die das gesamte Buch oder eben den Teil, den ich brauchte, aufgelesen. Am Anfang auf Kassette, später dann auf CD. So, und ja, und die andere Alternative war eben, das ganze Buch einzuscannen und dann eben in eine Datei umzuwandeln, Word oder PDF, dass meine Sprachausgabe mir den dann vorlesen konnte. Also Blindenschrift übertragen, das wäre tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Das gibt es so in dem Sinne nicht, sondern es geht eher darum, das in akustische Form oder eben in eine digitale Form zu bringen.
Das heißt also heute mit dem, also ich kenne sie bloß hier von so Google Books oder sowas, da gibt es ja auch so eine Vorlesestimme, die mehr oder weniger monoton das halt vorliest. Also durch das, sag ich mal, weil es alles durchdigitalisiert ist, müsste es ja eigentlich für euch relativ viel auch zu lesen geben. Ne? Also früher, wie gesagt, ich kenne es von meinem Großvater, das war diese Hörbücherei da in Leipzig, die hatten, ja gut, was die halt, das haben halt richtig echte Schauspieler, sag ich mal, gesprochen und so weiter, aber ich meine, wie viele Bücher entstehen jedes Jahr, ne? Also davon kann ja bloß ein kleiner Teil besprochen werden. Und so stelle ich mir es schon vor, dass das besser wird,
gerade mit diesen. Also besser wird es auf jeden Fall, alleine dadurch, ne, dass jetzt alles auch als E-Book zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es auch noch eine Reihe von Barrieren, weil die Bücher nicht zwingend so digitalisiert sind, dass sie auch barrierefrei sind.
Ah, okay.
Also dass dann zum Beispiel auch da die Struktur sich widerspiegeln muss in der Datei, damit mir da nicht Kraut und Rüben vorgelesen wird. Ja, also das gibt es durchaus auch. Oder dass auch da wiederum dann Grafiken keinen Alternativtext haben und so weiter und so fort. Aber Potenzial ist auf jeden Fall da. Da tut sich auch eine Menge. Also ich glaube, dass blinde Studierende heutzutage sehr viel weniger darauf angewiesen sind, dass Texte aufgesprochen werden, sondern da wird eben weitestgehend digital gearbeitet, eben am Computer mit, in dem Texte einfach dann vom Computer vorgelesen werden. Was auch heutzutage deutlich einfacher ist, ist ja, dass sehr viel mehr als zu meiner Zeit eben die Lehrmaterialien, die dann in den Seminaren und Vorlesungen verwendet werden, dass die nicht in einem Ordner zum Kopieren bereitstehen, in Papierform, sondern eben digital zur Verfügung gestellt werden. Und da ist dann auch immer noch mal wieder die Frage, sind das jetzt einfach eingescannte Texte, die dann nur als Grafik hinterlegt sind, dann ist es deutlich schwieriger. Oder ist das ein zugängliches PDF, was dann auch von der Sprachausgabe sofort ausgegeben werden kann. Aber grundsätzlich tut sich da viel in diesem Bereich Digitales, eben gerade auch im universitären Bereich, sodass eben viele Studiengänge recht gut zugänglich sind. Es gibt natürlich auch Studiengänge, wo noch mehr Fantasie gefragt ist. Wenn das eben nicht ein reines textbasiertes Studium ist, sondern wo dann vielleicht auch irgendwie 3D-Modelle gefragt sind oder ähnliches, dann ist das vielleicht auch noch nicht ganz so einfach immer. Da braucht es dann auch mal ein bisschen Fantasie, weil im Prinzip kann ich mich als blinder Mensch in jeden Studiengang erstmal einschreiben. Das kontrolliert ja kein Mensch. Ja. Ich kenne blinde Physiker, blinde Biologen und das ist natürlich dann erstmal, vielleicht sind dann manche Bereiche des Studiums nicht so einfach zugänglich wie andere Bereiche. Da hängt es dann auch heute noch oft an der Flexibilität auch der Uni und der jeweiligen Dozenten, dass die sich da auch adäquat drauf einlassen.
Ja, ich denke, da hilft ja schon diese Behindertenrechtskonvention, dass man dann sagen kann, also grundsätzlich gibt es da eine Berechtigung, dass man da auch teilnehmen darf und dass auch da Rücksicht genommen wird. Ach, ist schon echt, also gerade mit den Grafiken, an sowas habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass in so einem Buch natürlich Grafiken drin vorkommen, weil an ein Buch denkt man erstmal so an Fließtext und macht sich da also relativ wenig Gedanken.
Gerade im akademischen Bereich, ne, wird ja dann auch viel mit Schaubildern und Diagrammen und so gearbeitet. Nicht? Und da oft ist es dann ja auch so, dass die nochmal im Text wiedergespiegelt werden, aber manchmal eben auch nicht. Und gerade wenn man wissenschaftlich arbeiten will, dann ist man eben auch darauf angewiesen.
Ja, was nochmal was anderes. Wenn du jetzt auf Reisen bist, also solange du dich im deutschsprachigen Raum bewegst, vermute ich mal, also die Brailleschrift, was mich da interessiert, also ist das sowas wie die Gebärdensprache, also dass das international, also was weiß ich, ein A sieht immer so aus, oder ist das tatsächlich, also gibt es jetzt, nehmen wir mal an, im nordeuropäischen Raum, die haben jetzt eine andere Art, sowas ähnliches wie diese Brailleschrift, aber das ist dort ganz anders, oder ist das was, was tatsächlich überall gleich ist? Klar, die Zeichen werden ein bisschen anders sein, aber...
Also die Brailleschrift ist tatsächlich, hat sich weltweit durchgesetzt und etabliert. Es gibt in jedem Land, gibt es auch nochmal eine eigene Kurzschrift, weil die Blindenschrift braucht relativ viel Platz. Dadurch, dass sie zum einen auf dickeres Papier gedruckt wird, damit die Punkte nicht so schnell verblassen sozusagen, also sich abnutzen. Und zum anderen eben einfach dadurch, dass da eben diese Punkte sind, sind die Bücher sehr viel dicker. Und die Zeichen sind halt auch größer natürlich als die Schrift der sehenden Menschen. Das heißt, Blindenschrift braucht relativ viel Platz und um das zu kompensieren, gibt es eine Kurzschrift und die ist immer an die jeweilige Sprache natürlich angepasst. Also welche Zeichen folgen, welche Wörter abgekürzt werden. Und also kurz gesagt, das einfache Alphabet ist überall gleich, also natürlich jetzt unser Alphabet zum Beispiel geschrieben wird, ist es dann überall gleich, ob das jetzt in der englischen Kurzschrift, in der englischen Schrift ist oder in der deutschen oder in der norwegischen oder wie auch immer. Und die Kurzschrift ist dann aber eben unterschiedlich. Und die allermeisten Bücher, die bisher gedruckt werden, sind oder wurden, ja, werden, wurden, sind halt in Kurzschrift geschrieben. Und deswegen musste ich zum Beispiel auch, als ich dann anfing, Englisch zu lernen, in der Schule musste ich eben auch noch die englische Kurzschrift lernen.
Ah, okay.
So, en passant, ja.
Also das ist tatsächlich, also das ist dann, ja, es ist dann echt anders. Genau. Also echt, also hätte ich gar nicht so, also auf der einen Seite ist es schön, dass sich sozusagen automatisch jetzt so mehr oder weniger das auch für euch erschließbar ist oder dass man sich überhaupt mit so Büchern und überhaupt sich so mehr oder weniger dann auch alleine in der Umwelt bewegen kann. Auf der anderen Seite, gerade mit diesen Grafiken und so weiter, gibt es so Dinge, klar, an die denkt man gar nicht so richtig. Also ich glaube, das Einzige, wo man mal so an blinde Menschen denkt, so als ist an der Ampel, wenn man dieses Klopfzeichen hört, wenn man es überhaupt so richtig mitbekommt. Ne? Also ja, das ist schon echt komisch. Also was mich nochmal interessieren würde, du bist ja auch in so einer Schauspielgruppe drin. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie geht das jetzt? Also wie kann ich als blinder Mensch mich auf einer Bühne bewegen? Und also ich muss ja mit meinen Mitspielern irgendwie also zusammenkommen. Das ist das eine. Also Klassiker ist ja, also ich muss ja dann meinen Blick irgendwo hinwenden, ne? Also damit das irgendwie so authentisch ist. Das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin, aber man hat ja auch, also man muss ja dann auf der Bühne, hat man manchmal so Kreuze auf dem Boden, wo man dann weiß, ah, alles klar, dort muss ich also hin. Ne? Und jetzt ist es ja auf einer Bühne, wo man jetzt vielleicht immer ist. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man so ein gewisses Gefühl dafür bekommt, alles klar, dort beginnt sozusagen der Graben, da darf ich nicht hin. Und aber wenn man jetzt so wechselnd vielleicht ist irgendwie, also das würde mich mal interessieren, wie erstens mal, also wie macht ihr das Theater so, also wie funktioniert das eigentlich? Also das stelle ich mir sehr seltsam vor.
Seltsam, ja, also es ist auf jeden Fall anders natürlich. Wir sind ja ein gemischtes Ensemble aus sehenden und blinden Schauspielerinnen und Schauspielern, teilweise Profi-Schauspieler, teilweise eben Amateure, so wie jetzt Ursprung unseres Ensembles war tatsächlich dieser Gedanke, dass unser Regisseur, der Jörn Wassmund, der ist Theaterpädagoge und Regisseur, und der wollte etwas machen mit, was das Thema blind, sehen, nicht sehen aufgreift und spielerisch verarbeitet. Und insofern war es tatsächlich am Anfang auch innerhalb des Stückes eben im Fokus das Thema: Da sind jetzt blinde Menschen auf der Bühne und sehende Menschen auf der Bühne. So, das war unser erstes Stück, wo es dann eben auch sehr viel darum ging, eigene Erfahrungen einzubringen in das Stück. Und ganz viel war am Anfang tatsächlich erstmal so dieses Herantasten an die Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung. Für viele der blinden Teilnehmer an dem Stück war es eben, ja, etwas ganz Neues, sich in der Intensität mit Gestik, Mimik auseinanderzusetzen, damit, wie welche Körperhaltung wirkt auf das Publikum. Und für die sehenden Ensemblemitglieder war eben neu sozusagen diese Wahrnehmung, diese Orientierung übers Ohr. Auch das Arbeiten, intensiv das Arbeiten mit Musik, mit Geräuschen, mit akustischen Elementen aller Art. Da haben wir tatsächlich am Anfang sehr viel auch mit experimentiert, uns sozusagen an die Lebenswirklichkeit der anderen jeweils heranzutasten und wechselseitig davon zu profitieren, dann eben auch im künstlerischen Bereich. Und bei unseren späteren Stücken haben wir tatsächlich die Blindheit nicht mehr in den Fokus gesetzt, sondern haben eigentlich eher manchmal dann so ein bisschen damit gespielt. Ja, also haben wir spiele zum Beispiel in Stücken von uns einen Kapitän, und dann haben wir auch manchmal so Sachen eingebaut, wie dass ich dann, wenn großer Nebel aufzieht auf dem Meer, dass ich dann sowas sage wie, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts oder so, ja, dass man ein bisschen damit gespielt hat, ohne dass jetzt die Rolle selber sozusagen dann, dass das ein blinder Mensch war. Aber wir haben auch nicht so getan oder tun nicht so, als wären da jetzt, als müssten wir jetzt, ja, als müssten wir jetzt so tun, dass die Blinden nicht blind sind. Ja, also weil das kann man tatsächlich. Es ist auch nur begrenzt realisierbar, weil klar gibt es da auch einfach Grenzen. Du hast es eben angesprochen, ja, also das, wo blicke ich genau hin und so, schaue ich meinem Gegenüber in die Augen und so. Das sind Dinge, das wäre krampfhaft, wenn man das eben versuchen würde jetzt, dass man das als blinder Mensch eben auch so machen muss wie ein sehender Schauspieler oder so, da würde, glaube ich, sehr viel an Spielfreude letztlich auch verloren gehen. Du hast noch das Thema der Orientierung auf der Bühne angesprochen. Das war oder ist tatsächlich auch ein ganz großer Teil unserer Probenaktivitäten, wenn wir Stücke entwickeln. Dass eben gerade für uns blinde Schauspielerinnen und Schauspieler eine große Sicherheit auf der Bühne wichtig ist. Nicht? Also, dass wir eben eine gute Orientierung haben. Das ist auch, sage ich jetzt mal, machbar, weil man dann irgendwann ein Gefühl für die Requisiten bekommt, wo steht welcher Tisch, nicht, auf der Bühne. Wir arbeiten manchmal dann mit Orientierungshilfen, also das sozusagen. Ich habe eben gesagt, Stücke, die auf Schiffen spielen, dass wir dann so Schiffstaue gespannt hatten, die sozusagen signalisiert haben, da ist der Schiffsbug oder so, ja, also und die wir dann aber eben auch gleichzeitig zur Orientierung nutzen können. Also indem wir dann einfach den mit dem Arm mit lockerem Kontakt sozusagen an diesem Tau entlang gehen oder bis zu einer bestimmten Stelle, da ist dann eine kleine Markierung im Tau, da wissen wir dann, wenn wir da stehen, sind wir zu sehen auf der Bühne und bevor diese Markierung kommt, sind wir noch nicht zu sehen oder sowas. Sowas entwickeln wir dann tatsächlich zusammen und gerade eben diese Gänge sind dann auch ein wichtiger Teil der Proben und auch die Interaktion zwischen blinden und sehenden Schauspielerinnen und Schauspielern. Auch da versuchen wir dann eben sozusagen übers Spiel ins Spiel einzubinden, so Elemente, wie kommt jetzt Person A auf die Bühne und wie ist der Abgang und bei manchen Abgängen geht man dann zusammen ab, ein Sehender, ein Blinder oder bleibt eben sozusagen auf Tuchfühlung beim Abgang, ohne dass es jetzt eben dann so aussieht, dass man jetzt geführt werden würde, sondern einfach, dass man so nebeneinander hergeht und den anderen aber eben noch spürt. Also das sind so alles Dinge, an die wir uns immer mal wieder so rantasten, wo wir auch immer wieder neu improvisieren, was sieht gut aus sozusagen und was funktioniert eben auch für uns, dass wir da auch eine Sicherheit haben auf der Bühne. Und das ist tatsächlich alles Teil dieses Prozesses. Das ist dann auch immer wieder für die sehenden Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir hatten da immer mal auch Wechsel im Ensemble. Wenn dann jemand neu dazukommt, ist das auch immer erstmal für diejenigen ganz, ja, ist ein anderes Arbeiten so und ist aber auch oft wird es auch sehr, ja, sehr geschätzt so, also weil man einfach auch nochmal anders auf dieses Thema Schauspiel, Theater blickt, wenn man eben nicht nur sozusagen visuell an die Sache rangeht, sondern auch über die anderen Sinne.
Ja, ne, das hat, wie gesagt, der Regisseur, der Adrian Figueroa, der hat mir das eben auch berichtet. Er hat so eben wie du es gerade gesagt hast, so ein klassisches Einsteigerstück, so mit gemischten Ensemble. Dann wird halt, wenn man es sowieso sozusagen sich gegenseitig erklären muss, wie man, mit Blindheit umgeht, dann macht man halt so ein Stück über über die Blindheit und das Erleben und so weiter. Und der hat eben auch gesagt, dass ich auch gesagt habe, was als Regisseur, du musst ja irgendwie, wie geht das? Also wenn du selber nicht blind kannst, wie erklärst du das dem? Und da hat er dann gesagt, naja, das war dann im Grunde genommen in dem Sinne halt relativ einfach, weil die Blinden sowieso wussten, also sozusagen, also was wird man halt oft gefragt oder so, ne? Und konnten dann selber schon sagen. Und er hat dann auch darüber berichtet, dass das klar durch diesen Probenprozess, also der Probenprozess, der war im Grunde genommen viel interessanter als das eigentlich das Stück, was rausgekommen ist, weil so dieses gegenseitige Lernen und Hineinversetzen, und jetzt kannst du eben nicht sagen, geh ein Stückchen mehr nach rechts oder sondern du musst halt irgendwie das anders beschreiben, was du jetzt von deinem Mitspieler halt willst und umgekehrt. Und das ist halt also sozusagen die Begegnung dann. Und so wie du es jetzt gerade gesagt hast, also ihr habt ein Stück sozusagen, um euch gegenseitig kennenzulernen, und dann wusstet ihr, was ihr voneinander verlangen könnt. Jetzt ist natürlich blöd, in dem Sinne, du hast ja vorher schon gesehen. Das heißt, ich könnte dich jetzt gar nicht fragen, ob du jetzt irgendwie was Neues gelernt hast oder...
Ja, doch. Also ich sage mal, ich habe ja gesagt, ich habe bis ich 7 war gesehen. Das war natürlich auch schon eine ganze Zeit lang her, und ein Großteil meiner Sozialisation war dann ja eben doch als blinder Mensch. So, also insofern war und ist bis heute immer noch so, dass es Situationen gibt, wo bestimmte Gesten oder auch wenn man etwas stilisiert andeutet, zeigt, dass das für mich dann jetzt erstmal nicht so klar ist, wie muss ich da jetzt meine Hand halten, damit das, weiß ich nicht, zum Beispiel eine Pistole symbolisiert oder so, ja, wie muss ich da meine Finger halten oder so. Das ist ja etwas, was mir zum Beispiel dann nicht klar ist, was ich dann erst im Probenprozess lerne. Und ja, insgesamt so dieses diese Präsenz im Raum zu haben, zum Beispiel, was ja eben im Theater ganz, ganz wichtig ist, da habe ich eben auch eine ganze Menge mitnehmen können, einfach durch den Probenprozess. So, und das ist bis heute so. Also wir proben nicht regelmäßig, sondern immer mal wieder machen wir ein neues Stück oder eine Revue-Fassung von einem unserer Stücke. Und das ist bis heute für mich immer noch wieder auch spannend. Und auf der anderen Seite gibt es bis heute aber auch immer so Situationen, wie du sie gerade von dem Regisseur, den du interviewt hast, geschildert hast, dass einfach so im alltäglichen Miteinander es dann doch immer mal wieder auch so Situationen gibt, dass ein Schauspieler oder der Regisseur so Sachen sagt wie, geh mal da rüber, so, und irgendwas zeigt, und wir dann fragen müssen, darüber heißt was genau, und dem anderen erst wieder einfällt, ah ja klar, ich muss natürlich sagen, geh mal von dir aus gesehen nach links 3 Meter oder so, ne? Also das passiert tatsächlich immer noch und ist aber, glaube ich, eher dann auch so ein Ausdruck von, dass man jetzt einfach auch ja alltäglich zusammenarbeitet und nicht die ganze Zeit denkt, ah, das sind die Blinden und das sind die Sehenden.
Ja, naja, also wie gesagt, also mir so jetzt so mal nochmal im Nachdenken, da fallen dann natürlich 1000 Sachen ein, wo man dann sagt, ja, das ist eigentlich in dem Sinne rücksichtslos. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mich vor kurzem mit meiner Mutter drüber unterhalten, als sie nur meinen Vater da kennengelernt hatte, da hat sie auch ihrem späteren Schwiegervater dann auf Wiedersehen gesagt. Und es sind so klar im Nachhinein lustig, ne, aber wo man dann erstmal so drauf gestoßen wird, nee, Wiedersehen ist in dem Sinne nicht, ne?
Sieht ein Großteil der blinden Menschen ganz gelassen. Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also ich sag mal, ich benutze auch so Formulierungen wie, ich habe einen Film gesehen oder so. Ich sage jetzt nicht, ich habe einen Film gehört, so, weil es einfach umgangssprachlich so drin ist. So. Und tatsächlich, wir beim Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, wir beraten ja auch ganz viel Neubetroffene, ja? Also die eben relativ kurz erst blind oder sehbehindert sind. Und denen stoßen solche Formulierungen oft deutlich unangenehmer auf, weil die einfach sehr noch damit zu tun haben, diesen Verlust zu verarbeiten. Und die leiden dann wirklich darunter, wenn sie über Sprache damit konfrontiert werden, dass sie nicht mehr sehen können, zum Beispiel. Deswegen ist es durchaus unterschiedlich. Die allermeisten, die ich kenne, die schon länger blind sind, die würden sich jetzt nicht daran stoßen, dass man auf Wiedersehen sagt.
Ja, das,
also da ist es tatsächlich eher manchmal anstrengend, wenn, wenn ich merke, dass mein Gegenüber ja jetzt irgendwie die ganze Zeit Angst hat, was falsch zu sagen oder so. Weil das natürlich auch irgendwie ein Gespräch manchmal erschwert, so oder ja. Sondern dann finde ich eher super, wenn man dann einfach am Anfang des Gesprächs mal sagt, ja, so wie du das jetzt eben auch vor unserem Gespräch gemacht hast, dass du sagst, ja, du sprichst jetzt eigentlich das erste Mal hier so mit einem blinden Menschen in deinem Podcast und ich dann sage, ja, sprich einfach so, wie du mit einem anderen Gast sprechen würdest. Und wenn ich finde, dass irgendwas nicht richtig ist, dann sage ich es halt. So, das ist, glaube ich, einfacher, als wenn man selber immer noch versucht, jetzt irgendwie keine Fehler zu machen. Weil das wirkt sich auch dann irgendwie auf so ein Gespräch aus. Und deswegen denke ich eigentlich immer, wenn man miteinander spricht, dann ist schon viel gewonnen. Wenn man sich einander Sachen fragt, ist schon viel gewonnen und das geht eben im Kleinen auch im Alltag. Also ich habe das zum Beispiel ganz oft erlebt im beruflichen Kontext oder eben davor auch an der Uni. Da bin ich ja relativ häufig, komme ich in die Situation, dass ich mit Menschen spreche, wo ich der erste Blinde bin, mit dem sie wirklich zu tun haben. Und dann gibt es halt am Anfang die ein oder andere Frage, ja, wie machst du das denn jetzt, an der Uni warst, wie liest du denn jetzt die Texte, wie kannst du denn jetzt hier in der Arbeitsgruppe mitarbeiten und so. Und wenn ich das dann erklärt habe, dann war dann war das geklärt und dann konnte man eben zu der eigentlichen Arbeit kommen und die dann auch ja ganz normal eben durchführen. So, also insofern tatsächlich finde ich immer gut, wenn man sich unsicher ist, das einfach auch offen anspricht und fragt. Und andersherum bricht jetzt auch mir als blinde Menschen kein Zacken aus der Krone, wenn ich mal irgendwie zwischendurch was erkläre, wie ich das jetzt mache.
Ja, was mich nochmal interessiert, gerade weil wir so über Theater und Kunst und solche Sachen, also da nimmst du wahrscheinlich dann deine Frau mit, oder? Also in so Museen oder sowas. Also in solche, also ich meine, für blinde Menschen, gut, es gibt die Hörfilme, das kann ich mir schon eher noch vorstellen, aber auch eher nicht im Kino. Also so eine richtige, wie soll ich sagen, also klar, kulturell schon angebunden, aber halt eben noch sehr dürftig, würde ich eher mal so behaupten, oder?
Also. Ja, also unterschiedlich. Fangen wir mal bei Kino an. Du hast es gerade erwähnt, Hörfilme. Für diejenigen, die das nicht kennen, also das Verfahren nennt sich Audiodeskription. Das kann man zum Beispiel selber auch sich anhören, wenn man zum Beispiel sonntagabends den Tatort guckt. Da kann man optional eine Spur zuschalten, wo dann eben das, was rein visuell wahrnehmbar ist, eben in den Dialogpausen erklärt wird. Also das ist dann quasi wie so ein, ja, so ein bisschen wie so ein Hörspiel letztendlich.
Ja, genau, also wo dann angesagt wird, ein schwarzes Auto fährt von links ins Bild rein.
So. Genau, sowas. Und inzwischen ist es so, dass für Filme, die in Deutschland gefördert werden von der Filmförderung, ist es zwingend ein zwingendes Förderkriterium, dass es eine Audiodeskriptionsspur gibt und eben auch Untertitel für schwerhörige, gehörlose Zuschauer. Und das heißt, heutzutage gibt es durchaus für mehr Filme, die in Kinos laufen, gibt es Audiodeskriptionen und die wird häufig, ist die über eine App abrufbar. Ah, also okay. Es gibt eine App, die nennt sich Greta und auf diese App oder mit dieser App lädt man sich diese Audiodeskription für einen bestimmten Film runter Und dann startet man die App, wenn man im Kino ist. Und über das Mikro des Smartphones synchronisiert die App die Audiodeskriptionsspur mit dem Filmsignal. Und dann kann ich eben über den Kopfhörer von meinem Smartphone kriege ich eben diese Audiodeskription im Kino vorgetragen. Das gleiche Verfahren gibt es auch da allerdings noch deutlich seltener in Theatern, Opern. Da gibt es zunehmend häufiger mal Aufführungen mit Audiodeskription, oft auch verbunden mit einer Bühnenbegehung vorher. Aha. Also, dass man dann auch tatsächlich weiß, wie ist das Bühnenbild gestaltet. Manchmal kann man sogar noch ein paar Kostüme anfassen. Also das ist unterschiedlich, wie die Theater das handhaben. Also da, in dem Bereich tut sich durchaus was. Auch bei den Museen tut sich was. Also auch da ist das Thema Inklusion angekommen. Also sprich, dass man Ausstellungen so gestaltet, dass sie zum Beispiel einigermaßen barrierefrei auch begehbar sind, also zum Beispiel für blinde, sehbehinderte Menschen, dass es da Bodenindikatoren gibt, also so Leitstreifen, die man mit dem Stock fühlen kann, dass man dann eben weiß, in welcher Richtung man sozusagen durch die Ausstellung gehen soll. Dann gibt es eben Audio-Guides, die dann zum Beispiel eine spezielle Führung für blinde Menschen haben, wo dann eben mehr beschrieben wird, was zu sehen ist im Museum oder. Also da gibt es schon etwas, aber es ist natürlich nicht so, dass ich einfach in jedes Museum reinlatschen kann und dann einen Gewinn davon habe. Also oft ist es so, dass es eben bestimmte Angebote gibt, dass es also schon dann in einigen Museen besondere Führungen für blinde, sehbehinderte Menschen gibt oder eben eine bestimmte Ausstellung eben barrierefrei ist oder so. Da muss man sich tatsächlich immer ein bisschen informieren, was es da so gibt. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass es durchaus auch gewinnbringend ist, natürlich mit einem sehenden Menschen zusammen in eine Ausstellung zu gehen, weil dann natürlich noch mal so ein bisschen individueller auf die individuellen Interessen auch eingegangen werden kann.
Ja, ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass meine Großmutter da früher, wie gesagt, mein Großvater war so sportbegeistert und musste ihm dann immer, was weiß ich, gerade wenn es so Radrennen waren oder sowas, wo er sich nur dafür interessiert hat, musste ihm das dann immer beschreiben. Oder wenn halt doch mal ein Film, dann hat sie ihm das dann immer geschrieben, was da los ist und so. Also gerade wenn es so also der Klassiker ist Liebesszene, da ist ja Totenstille. Und als blinder Mensch frage dich ja, was ist jetzt los hier?
geht's jetzt ab? Ja, das ist so, ja. Also ich erinnere das selber auch noch. Also dass Audiodeskription inzwischen relativ weit verbreitet ist, ist ja auch noch nicht ewig so. Und früher war ich tatsächlich auch ganz oft im Kino, dann haben mir meine Kumpels oder meine Freundin eben die Sachen beschrieben, so, dann waren die Sitznachbarn ein bisschen genervt, dass da immer so getuschelt wurde, ja, während des Films. So, und das ist natürlich auch, also ich sag mal, Audiodeskription ermöglicht es eben dann auch, dass man gemeinsam ins Kino geht, ohne dass jetzt der sehende Partner die ganze Zeit irgendwie in der Verantwortung steht, das Wichtige zu beschreiben, zumal der sehende Begleiter ja vielleicht auch noch nicht weiß, was wichtig ist und selber ja den Film auch das erste Mal guckt. Also das ist schon wirklich super. Audiodeskription ist wirklich eine große Bereicherung und eine Erleichterung für den Zugang zu Kultur.
Ja, ich habe mir tatsächlich selber auch mal einen Film mit Audiodeskription angeguckt, einfach mal, was da so gesprochen wird, hat mich mal interessiert. Und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass da Dinge beschrieben werden, die ich so gar nicht gesehen hätte. Also das ist auch nochmal, das war ganz, ganz komisch, das Gefühl. Also weil da wird nicht vollständig alles beschrieben, aber schon das sag ich mal, das Wichtige, was man halt da beschreiben kann. Aber da waren Sachen dabei, die ich jetzt so gar nicht gesehen hätte. Das war auch mal nochmal interessant. Und ich glaube, das ist also gerade mit dieser Audiodeskription oder diese Audioguides, die man jetzt häufiger hat in den Museen, ist ja für die blinden Menschen auch, ich sag mal so, man will ja auch nicht immer jemanden fragen, dass man da mit, ob da jemand mitkommt. Es gibt ja auch so Sachen, also ich interessiere mich zum Beispiel für ganz andere Dinge vielleicht als meine Freundin oder so. Ne? Also, ja. Und dass man da auch mal selber losziehen kann. Also insofern, also glaube ich da schon, dass gerade, also ich hoffe ja, also das ist sowieso meine heimliche Hoffnung, dass durch die Alterung und demografischer Wandel, dass da so viele Leute, sage ich mal, diese Barrierefreiheit fordern, schlicht und ergreifend, weil es zu viele Leute sind, dass sich dann dadurch schon alleine was bewegt. Ne? Also,
ja, also das glaube ich tatsächlich auch. Und es ist ja auch letztlich unsere Aufgabe als, ich sage jetzt mal, Aktivisten der Behindertenbewegung, ist es ja auch immer so, dass wir das auch anmahnen. Das ist ja, letztlich hat es einfach auch mit Menschenrechten zu tun. Ja? Also, dass wir Teilhabe einfordern an der Gesellschaft und dass es ja, dass das auch eigentlich nicht angehen kann, dass je nach Art der Behinderung man eben von ganzen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen bleibt. So, und da ist es durchaus so, dass glaube ich auch die Behindertenbewegung hierzulande sichtbarer geworden ist in den letzten Jahrzehnten, auch Forderungen selbstbewusster vertritt und da nicht mehr so, ja, so devot an die Sache rangeht, sondern wirklich auch sagt, ja, hier, also Deutsche Bahn, es kann nicht sein, dass ihr neue Züge anschafft, die Stufen haben und die wieder nicht barrierefrei sind in Zeichen von UN-Behindertenrechtskonvention oder die gehörlosen Menschen, die sagen, es kann nicht sein, dass eine Ansprache der Kanzlerin im Fernsehen ohne Gebärdensprachdolmetscher läuft und so. Da ist, glaube ich, schon einiges hat sich da getan und tut sich noch. Und das ist natürlich immer auch ein Kampf. Also wie alle Minderheitenrechte, die irgendwann erkämpft wurden, das ist auch anstrengend und man erlebt auch immer mal wieder Rückschläge und aber trotzdem lohnt sich das ja, sich da zu engagieren und es ist schon in großen Teilen der Gesellschaft auch angekommen, dass das ein wichtiges Thema ist.
Ja, ich stelle mir das so vor, ich hatte so in den ersten Folgen, also so letztes Jahr, da hatte ich mit einer Architektin gesprochen, Professorin aus Salzburg, die hat sich mit altersgerechten Wohnen beschäftigt und da hatte ich die dann mal so gefragt, sage ich, ne, also was ist denn der Unterschied zwischen altersgerecht und menschengerecht? Also man könnte es ja auch so rumdrehen, ne? Also dass man sagt, also wenn ich jetzt erstmal drüber nachdenke, Dinge barrierefrei zu gestalten, also sei es jetzt für Sehbehinderte oder blinde Menschen oder für in ihrer Bewegung eingeschränkte Menschen und so weiter und so fort, dann kann das ja, also dann kann ich mir vorstellen, dass das ja auch für die Menschen, die jetzt nicht blind sind, trotzdem ein, also sage ich mal, gut ist. Ne? Also gerade wenn wir jetzt über so Audiodeskription sprechen oder diese Audioguide oder was weiß ich sonst was, also rein im Straßenverkehr, wenn so eine Kreuzungssituation übersichtlicher gestaltet ist, dann hilft es ja auch den nicht behinderten Menschen. Also
genau, also das ist, gilt in ganz vielen Bereichen. Also den Personenkreis, den jetzt auch unsere Selbsthilfevereine, also zum Beispiel der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg, vertritt. Das sind ja die blinden und sehbehinderten Menschen. Mhm. Und da muss man einfach nochmal so zur Relation sagen, blinde Menschen sind tatsächlich vergleichsweise wenige. Also in Deutschland sind das so, je nach Schätzung 120.000 bis 150.000, die dem Gesetz nach blind sind, aber sehbehindert sind, eben auch wieder demografischer Wandel, so 500.000 bis 1,2 Millionen und schlecht sehen können sogar noch mehr, weil einfach, ne, also durch so Augenerkrankungen wie altersbedingte Makuladegeneration, das ist so die häufigste Sehbehinderungsursache hier in Industrieländern. Da gibt es eben auch viele Menschen, die auf jeden Fall schon schlechter gucken können, so auch wenn sie dem Gesetz nach noch nicht blind oder sehbehindert sind. Also, und die Menschen, die sehbehindert sind, die sind eben auf klare Strukturen, auf kontrastreiche Gestaltungen angewiesen, zum Beispiel bei Treppenstufen, ja, dass die Stufenkanten kontrastreich farblich gestaltet sind. Und da profitiert letztlich jeder von. Also auch Menschen, die vielleicht mal kurz unachtsam sind oder so, ja, dass die dann schnell sehen, da kommt jetzt eine Treppe. Also wir hatten zum Beispiel die Diskussion, als hier in Hamburg die Elbphilharmonie eröffnet wurde. Die war eben sehr hübsch gestaltet von den Architekten, aber da hatten eben zum Beispiel die Stufen, und davon gibt es in der Elbphilharmonie eine Menge, hatten eben keine ausreichenden Kontraste zum Beispiel. Und dann sind da eben auch ganz viele Menschen gestürzt. So. Und das waren eben nicht nur sehbehinderte Menschen. Und da war es dann tatsächlich so, dass unsere Forderung sich da eben auch gedeckt hat mit ganz mit dem Interesse von ganz vielen, eigentlich von jedem Besucher der Elbphilharmonie. Und das ist eben so ein Beispiel dafür. Oder auch barrierefreie Internetseiten hatten wir ja vorhin, die, ich sage jetzt mal, Websites, die eine klare Struktur haben, so dass blinde, sehbehinderte Menschen die gut benutzen kann, sind in der Regel auch für sehende Nutzer, Nutzerinnen deutlich einfacher zu bedienen, als welche, die jetzt unübersichtlich sind, die vielleicht besonders bunt und schön sind, aber nicht unbedingt strukturiert sind. Und also auch da ist es so, dass ganz oft sehende Menschen auch davon profitieren.
Ja, eben, das meine ich. Also das ist, man soll das vielleicht gar nicht so sehr so nach dem Motto, jetzt müssen wir extra für diese Leute was machen, sondern nee, das ist nicht nur für die Behinderten, sondern das ist eigentlich für alle, weil man kann ja, also wenn es heißt barrierefrei, dann war ja vorher eine Barriere da irgendwie da, und wenn man die sich dort, und ich glaube, heutzutage ist das alles, sage ich mal, schon eher so darauf, dass man eben die Blinden und oder Sehbehinderten, dass die eben auch ein Recht darauf haben, sich alleine im Raum zu bewegen und jetzt ohne da irgendwie noch mit Hilfe sozusagen also im Sinne von menschlicher Hilfe ausgerüstet zu sein, sondern eben, und ich finde das, also gerade Orientierungsstreifen, da gibt es jetzt so diese Unart, ich habe das jetzt schon bei uns hier so beobachtet, dass dann eben diese unseligen E-Roller dann da drauf geparkt werden und so weiter, wo man dann drüber stolpert, das sind so Sachen, wo man sagt, naja gut, also da nützt einem die beste Barrierefreiheit, die vielleicht so baulich vorgesehen ist, wenn dann der Rest sich nicht so richtig danach richten will. Also das sind
genau, also es braucht natürlich immer noch Rücksicht. Also diese Leitstreifen zum Beispiel sind ja auch viel in Bahnhöfen verbaut. Mhm. Da ist es auch oft so, dass dann da Leute mit ihrem Gepäck draufstehen oder so, dass vielen auch gar nicht klar ist, wofür sind die jetzt eigentlich da. So, manche denken, das ist einfach nur so der Streifen, der davor warnt, dass da jetzt gleich das Gleis anfängt oder so, ja, aber die sind eben auch zur Orientierung für uns da. Mhm. Und das ist richtig. Oder eben, wie du sagst, E-Scooter, die jetzt überall in der Stadt rumstehen oder rumliegen, die sind natürlich jetzt auch wieder eine neue Hürde für uns. Und wenn die dann auf einem Leitstreifen stehen, erst recht, das ist natürlich so. Aber trotzdem ist die Barrierefreiheit erstmal ist diese bauliche Barrierefreiheit oder eben die gestalterische Barrierefreiheit ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Inklusion überhaupt möglich ist, damit ich eben nicht auf irgendwelche zusätzliche Assistenz angewiesen bin, sondern dass ich eben möglichst eigenständig die Dinge machen kann. Dafür ist sie eben wichtig, und dann kommen natürlich auch noch die Barrieren in den Köpfen dazu. Ja, also das ist klar, aber die bauliche Barrierefreiheit ist erstmal elementar, um sozusagen so das Grundgerüst zu schaffen für Inklusion und Teilhabe.
Was mich nochmal so zum Abschluss interessiert, ich habe hier in Dresden gesehen, Da gibt es für die Blinden gibt's so ein kleines Kästchen, da können die draufdrücken und dann sagt sozusagen die Straßenbahn, wie sie heißt und wo sie hinfährt. Es sind eigentlich diese Sachen, also muss ich jetzt, wenn ich so ein Kästchen für Dresden habe, brauche ich dann noch eins für Hamburg oder ist das mittlerweile, wo hoffentlich auch alles irgendwie zueinander passen, dass man nur noch ein Kästchen mit sich rumschleppen muss, wenn man überhaupt eins mit sich rumschleppt?
Ja, das ist, da ist dein Wunsch aller Ehren wert. Leider ist es komplett anders. Also da hat sich tatsächlich bis heute kein Standard etabliert, dass das in jeder Stadt irgendwie gleich gehandhabt wird, sondern es gibt verschiedene Systeme, die im Einsatz sind. Es gibt viele Städte, die haben noch gar nichts und da gehört leider auch Hamburg dazu.
Echt? Also das hätte ich nie gedacht.
Da ist es tatsächlich so, dass wir da bis heute drum kämpfen, dass es da eben eine Lösung dafür gibt, dass diese Dinge, die ansonsten sehenden Fahrgästen über Anzeigen zugänglich sind, dass die eben auch für blinde Menschen über Sprache ausgegeben werden müssen. Also man nennt das Zwei-Sinne-Prinzip. Das heißt, Informationen müssen eigentlich immer mit für zwei Sinne zur Verfügung gestellt werden. Das ist so ein eine Grundvoraussetzung für Barrierefreiheit. Das heißt, wenn jetzt angesagt wird, der nächste Zug hat 10 Minuten Verspätung, ja, dann fordern die gehörlosen Menschen, dass das eben auch auf der Tafel in Schriftform zu sehen sein muss. Und andersherum, wenn die Tafel anzeigt, der nächste Bus kommt in 7 Minuten, dann erwarten wir, dass diese Information auch für uns in Sprache zugänglich ist. So. Und da ist es tatsächlich überhaupt nicht so, dass das bundesweit irgendwie ein einheitlicher Standard sich etabliert hat, sondern da ist es oft so, dass dann halt ein Verkehrsbetrieb, ein Verkehrsverbund eine Lösung entwickelt vor Ort, die dann umsetzt. Und ja, der nächste Verkehrsverbund macht es dann wieder anders, arbeitet mit einem anderen Anbieter zusammen oder ähnliches oder sträubt sich eben auch ganz dagegen. Also wir hören tatsächlich hier in Hamburg häufiger, wenn wir allein sowas fordern wie mehr Ansagen zum Beispiel, also dass das angesagt wird, wohin fährt die U-Bahn zum Beispiel. Das ist wenn man in Berlin U-Bahn fährt, ist das Standard. Da wird immer, wenn die Tür aufgeht, wird gesagt, Linie so und so nach so und so.
In München ist es auch so, ja.
Ja, genau. Da wird uns in Hamburg gesagt, das wäre eine zu hohe Lärmbelastung für die Anwohner. So. Also das hat tatsächlich immer noch sehr viel, das ist so von Bundesland zu Bundesland, von Stadt zu Stadt tatsächlich sehr unterschiedlich von den Akteuren, die da vor Ort das Sagen haben. Und da ist es schon so, dass für uns auch wieder, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auf, also dieses Thema UN-Behindertenrechtskonvention, alternde Gesellschaft, dass das, da kommt ja auch jetzt ein Hamburger Verkehrsverbund nicht drum herum, zu akzeptieren, dass es da Bedarfe gibt. Zum Teil gibt es eben jetzt so Tendenzen, dass man sagt, man will das alles auslagern in Apps. Also ich habe ja vorhin gesagt, ne, dass man eben auch als blinder Mensch ein Smartphone nutzen kann. Da wird dann gesagt, ja, dann können wir ja das in einer App zur Verfügung stellen. Das ist besser als nichts, ist aber natürlich auch wieder ein bisschen kompliziert zum Teil, weil ich sag mal, ich habe dann in der einen Hand meinen weißen Stock und ich muss mich mit meinem Ohr ja auf das konzentrieren, was da jetzt auf dem Bahnhof passiert, kommt da jetzt die U-Bahn und so. Wenn ich dann auch noch in der anderen Hand irgendwas mit dem Smartphone abhören muss, ist das auch nicht gerade komfortabel und deswegen sollten schon die grundlegenden Infos aus meiner Sicht, sollten die dann eben auch irgendwie anders zugänglich sein über Lautsprecheransagen oder ähnliches.
Ja, das hätte ich echt nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass Hamburg ist eine große Stadt, hat viele Touristen und so weiter, dass dort, sage ich mal, und ja klar, man verbindet mit Hamburg immer, dass dort Geld und so weiter, Geld spielt keine Rolle, dass gerade dort oder das, ja eben, gerade dort in so einer großen Stadt, dass dort auf sowas mehr oder weniger schon geachtet wird. Ich meine, in München, da habe ich auch eine ganze Weile gelebt, da ist es so, dass eben tatsächlich, also selbst die alten, in den alten U-Bahnen, die noch aus den 70er Jahren sind, da sagt es halt der Fahrer oder die Fahrerin halt an, also wirklich an Storch, an jeder Haltestelle, ich bin die U6 und ich fahre nach Garching Forschungszentrum zum Beispiel oder ins, ne? Mhm. Also oder dann halt jetzt die modernen U-Bahn, die sagen das von sich aus immer, aber das ist in Hamburg, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil das sind, das muss ich echt wundern, also.
Ja, da wundern wir uns auch. Ja, also das ist tatsächlich bis heute für uns ein Thema und auch nicht erst seit heute, sondern tatsächlich so ein dickes Brett, was wir da bohren müssen und ist tatsächlich auch, es ist eigentlich nicht nachvollziehbar.
Ja, nur gut, wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Ich habe so viel erfahren, so viel Neues. Ja, wir haben 1,5 Stunden erzählt. Ich habe so viel erfahren, ich bin auf jeden Fall tatsächlich schlauer und ich würde schon mal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, da so ein bisschen aus deinem Berufsleben zu erzählen, auch über die Freizeit und so weiter. Also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, sehr gerne. Und, danke für dein Interesse.
Es ist tatsächlich also super interessant, vor allen Dingen jetzt auch zu sehen, also wie sich das innerhalb von den doch schon 30 Jahren so weit entwickelt hat und dass dann eben tatsächlich die auf der einen Seite haben wir ja die Digitalisierung, auf der anderen Seite den, ich sag's mal, demografischen Druck, dass dann sich hoffentlich auch in diese Richtung sehr viel mehr entwickeln wird. Sehr gut. Heiko, ich danke dir für das Gespräch und ich sage einfach mal bis bald, egal wo. Wir werden uns, oh Gott, jetzt ist mir jetzt tatsächlich bewusst, wir werden uns sehen. Aber das ist.
Tja, dann bis bald irgendwie auf Twitter oder irgendwo
genau,
im Internet.
Genau, ich denke.
Genau.
Wir finden
sehr gerne.
Uns. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss.
Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Redenen verbroken. Probeert u het later noch eens.